Jetzt habe ich ein interessantes Thema für heute Morgen. Und ich bin mir jetzt schon sicher, einige werden sich sehr freuen über das, was ich sage. Und einige werden sich sehr ärgern über das, was ich sage. Aber ich verspreche euch, ihr alle werdet interessiert sein. Mein Thema ist, und manche werden auch sagen, wie kann man über sowas am frühen Sonntagmorgen im Gottesdienst reden? Das ist doch was für abends. Mein Thema ist Sex. Also ihr könnt noch rausgehen, wenn ihr wollt. Und zwar, mein Thema ist genauer Sex in und außerhalb der Ehe nach biblischen Maßstäben. Das ist mein Thema. Und ein anderes Thema hat der Herr mir nicht gegeben, von daher werde ich das einfach nehmen. Und wir möchten auch an Gottes Wort langgehen und das anschauen. Ich denke, für manche von euch ist es aktuell, für andere vielleicht nicht so, dann vergebt mir. Aber ich denke, es ist gut, wir nehmen uns mal wieder Zeit, einfach Gottes Wort anzuschauen. Manches könnte sein, dass ihr das sowieso denkt, aber für manches fehlt euch vielleicht die biblische Begründung. Und ich möchte das nachliefern dann, weil ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema. Ja. Wenn ich ins Internet klicke, dann weiß ich, dass es ein wichtiges Thema ist. Ja. Ich muss aufpassen, wo ich lande. Und ich glaube, für euch, für uns alle, ist das Thema interessant, auf die eine oder andere Weise. Und für Gott ist es auch interessant. Gott hat das ganze Thema erfunden, aber Gott hat auch ganz klare Maßstäbe dazu gegeben. In seinem Wort. Und er hat gesagt, wenn ihr den maximalen Segen daraus wollt, dann müsst ihr euch an meine Maßstäbe halten. Wenn ihr das nicht tut, kriegt ihr keinen Segen daraus, sondern einen Fluch. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zu dem Geschenk die Gebrauchsanleitung kennen. Ja, das ist einfach, natürlicherweise kennen wir die nicht und viele Menschen heute kennen sie nicht mehr. Und das Schlimme ist, dass auch viele Christen sie nicht mehr kennen. Ich meine jetzt nicht euch. Ja, wenn ihr sie alle kennt, prima, dann lesen wir jetzt zusammen nochmal die Gebrauchsanleitung Gottes durch zur Erinnerung. Aber vielleicht ist es ja doch so, dass es gut ist, ein paar Sachen nochmal anzuschauen. Der erste Punkt, den ich machen möchte, ist, nach Gottes Ordnung gehört Sex und Ehe untrennbar zusammen. Untrennbar. Lasst uns doch, wenn ihr die Bibel dabei habt, in 1. Mose 2, Vers 24 reinschauen. 1. Mose 2, Vers 24. Das ist ganz am Anfang der Bibel. Ganz am Anfang legt Gott eine Grundlage. Und zwar, wir sehen hier, wie es anfängt und dann ausgeformt wird, diese Wahrheit. Sexualität oder Sex, vollzogener Sex, gehört untrennbar mit der Ehe zusammen. Ehe ist ein Bund nach der Bibel, der öffentlich geschlossen wird. Ein öffentlich geschlossener, lebenslanger Bund mit gewissen Verpflichtungen. Und im Übrigen ist das in allen Kulturen so. Es gibt keine Kultur eigentlich, wo das nicht so ist. Es ist unterschiedlich, wie das geschlossen wird und wie das gehandhabt wird, aber das Konzept Ehe gibt's in allen Kulturen oder fast allen, soweit ich das weiß. Und ich glaube, das liegt daran, dass Gott diese Ordnung mit der Schöpfung für alle Menschen begründet hat. Ja? Also 1. Mose 2, Vers 24, da heißt es, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, oder Mann und Frau geschaffen hat, sagt er, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden zu einem Fleisch. Sie werden zu einem Fleisch werden. Das ist die Grundordnung, die Gott geschaffen hat, übrigens schon vor dem Sündenfall. Ja? Also nochmal, was sagt Gott in diesem Vers? Drei Dinge. Das erste ist Vater und Mutter verlassen. Seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das bedeutet Abnabelung von den Eltern. Ja, die dürfen nicht sich einmischen in das Neue, was passiert. Es kommt was Neues. Nämlich, er wird seiner Frau anhängen. Und das Anhängen ist ein starkes Wort im Hebräischen. Und das Interessante steht da, dass da ist, dass da dreimal seiner steht. Er wird seinen Vater, seine Mutter verlassen und er wird seiner Frau anhängen. Ja, nicht irgendeiner oder allen oder beliebig vielen oder was weiß ich, sondern seiner Frau. Das Wort ist ein, für alle Deutschlehrer, ein Possessivpronomen. Das handelt von einer speziellen Person. Ja, und überall, wo in der Bibel von seiner Frau die Rede ist, ist die Frau gemeint, mit der man einen Bund gemacht hat. Die Frau, die man geheiratet hat. Und das ist in unserer Sprache immer noch so. Wenn ich von meiner Frau rede, ist das eine andere Frau, als wenn ich von einer Frau rede. Ist das richtig? Ja. Also das ist die Frau, die mir gehört und zu der ich gehöre. Wenn meine Frau von meinem Mann spricht, dann meint sie mich. Ja, dann meint sie nicht euch. Amen. Also er wird seiner Frau anhängen. Und dann geht es weiter. Nach dem Anhängen, das Anhängen beschreibt diesen Bund, der da geschlossen wird. Ja. Nach diesem Anhängen gibt es dieses Einfleischwerden. Sie werden Einfleischwerden. Ja, auch ein starkes Wort. Also man kann über diesen Vers sehr viel nachdenken. In dem Vers steckt Gottes Konzept. Vor der Schöpfung schon, vor dem Sündenfall schon. Ein Fleischwerden ist natürlich die sexuelle Beziehung im engeren Sinn, ganz klar. Ja, rein von dem Physischen, was da vor sich geht. Aber das bedeutet natürlich auch noch mehr. Ja, es umfasst noch mehr. Aber ganz klar beschreibt es auch. Ein Fleischwerden beschreibt die sexuelle Beziehung. Fazit. Gottes Konzept ist ganz einfach. Zwei Menschen verlassen ihre alten Familien, schließen den Bund, heiraten, werden eins ihr ganzes Leben lang. Nach Gottes Willen gehört Sexualität, Geschlechtsverkehr untrennbar mit diesem vorhergegangenen Anhangen zusammen. Und wir haben in der Bibel viele Beispiele dafür, wie das vor sich geht, wie Ehen geschlossen werden. Wenn ihr, könnt ihr einfach mal in die Konkordanz gucken, wird es beschrieben. Zum Beispiel die Eheschließung von Isaak und Rebekka, eine ganz tolle Geschichte. Ja, aber auch noch viele andere Geschichten, wo einfach beispielhaft erzählt wird, wie das vor sich geht. Und das ist oft ganz unterschiedlich, aber es wird immer klar. Eins ist immer klar. Die Ehe ist öffentlich geschlossen. Ganz klar, jeder kriegt das mit. Oder jeder, der das mitkriegen will, kriegt's mit. Ja, es ist nicht heimlich, irgendwo verborgen. Ja, es ist nicht nur eine private Angelegenheit zwischen zwei Leuten. Ja, das denken wir manchmal, das geht nur die beiden was an. Es ist aber nicht so. Nach dem biblischen Denken ist es eine öffentliche Sache. Es ist keine private Sache. Oder nicht nur, natürlich vor allem, aber nicht nur. Ja, wie die Eheschließung vor sich geht, ist gar nicht so wichtig. Das Entscheidende ist das Ergebnis am Schluss. Am Schluss weiß jeder, die beiden sind verheiratet. Das weiß am Schluss jeder. Ja, es wird öffentlich dokumentiert und jeder weiß am Schluss in dieser Gesellschaft, die beiden gehören zusammen. Das sind Ehepartner, ja, gebunden aneinander und gehören einander und niemand anders. Ein Bund, übrigens, da könnte man noch viel drüber sagen, was ein Bund bedeutet in der Bibel. Das ist ein sehr tiefgehendes Wort. Ja, das bedeutet eigentlich Lebenshingabe aneinander. Mein Leben für dein Leben für mein Leben. Und auch Gott schließt ja einen Bund mit uns, wo er das auch demonstriert hat. Schon im Alten Testament mit dem Opfertier, aber dann eben durch Jesus. Jesus gibt sein Leben für uns und wir geben unser Leben für ihn. Und das bedeutet auch Ehe. Ich für dich und du für mich, ja. Lebenshingabe füreinander. Und ich möchte hier ein Missverständnis ansprechen und damit aufräumen. Die Ehe wird nicht konstituiert durch Geschlechtsverkehr. Ich habe das schon so oft gehört, auch unter Christen, die gesagt haben, na ja, aber vor Gott ist es ja doch so, dass wenn wir miteinander schlafen, dass wir dann verheiratet sind. Ich kann nur sagen, das ist blanker Unsinn nach der Bibel. Blanker Unsinn. Es gibt gar keine Eheschließung nur vor Gott nach der Bibel. Es gibt nur eine öffentliche Eheschließung, wo jeder weiß, die sind verheiratet. Und die Sache ist die, Gott spricht ja gerade Sex außerhalb dieser Ordnung als Verfehlung an. Ja? Ehe wird nicht konstituiert durch Geschlechtsverkehr, der gehört da rein und das Einswerden wird dadurch natürlich forciert, ausgedrückt, aber Ehe wird durch diesen öffentlichen Bundesschluss konstituiert. Ja, das ist das, was Gott gesetzt hat, so. Es gibt keine Ehe nur vor Gott im privaten Schlafzimmer. Ja. Es gibt eine Bündnisbeziehung. Und ich möchte ganz klar festhalten, dass Gott überhaupt kein bisschen sexfeindlich ist. Ja, lasst uns mal zwei Stellen lesen, da kriegt ihr jetzt vielleicht rote Ohren, wenn wir das lesen in der Bibel. Gott ist überhaupt nicht sexfeindlich, ganz im Gegenteil. Er sagt, wenn ihr diesen Bund geschlossen habt, dann Vollgas. Ja. Eine Stelle aus dem Neuen Testament von dem Junggesellen Paulus. Er drückt das ein bisschen sehr statisch, ein bisschen sehr aus, aber was er sagt, ist doch gut, ja. 1. Korinther 7, Vers 3 bis 5, da steht Folgendes. Oder zwei, ich lese ab 2. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jede ihren eigenen Mann. Übrigens hier wieder das Possessivpronomen, ja, meine eigene Frau, meinen eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Also, ihr Lieben, da geht's um Sex in der Ehe. Das ist gar keine Wahl, das ist eine Pflicht. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt aber auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch oder beraubt euch einander nicht. So sieht Paulus das. Wir sollen uns nicht berauben. Wir sollen, wenn wir verheiratet sind, Sex feiern und zelebrieren und das haben. Ja. Es sei denn nach Übereinkunft, also beide einigen sich eine Zeit lang, aber da müssen beide einig sein. Ja, es ist wichtig. Kann nicht einer einfach beschließen. Nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet. Das ist die einzige Ausnahme, die Paulus zugesteht. Ja. Ansonsten sagt er, bitte meine lieben Geschwister, tut es. Und das ist auch meine Aufforderung an euch heute Morgen. Ich mache nichts Falsches, wenn ich das sage. Ihr lieben verheirateten Geschwister, beraubt euch nicht, tut eure Pflicht. Okay, ich lese noch eine andere Stelle, das ist jetzt Paulus Ton. In den Sprüchen hört sich das ein bisschen poetischer an. Sprüche 5, Vers 15 bis 19. Da heißt es, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Sollten nach draußen verströmen deine Quellen, auf die Plätze die Wasserbäche? Dir allein soll sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh. und die anmutige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit und in ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und an dem Busen einer anderen umarmen? Denn vor den Augen des Herrn liegen eines jeden Wege offen und auf alle seine Bahnen gib er Acht. Seine eigenen Sünden fangen ihn, den Gottlosen, und in den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Als solcher wird sterben aus Mangel an Zucht und in der Größe seiner Narrheit taumelt er dahin. Okay. Die Aufforderung und natürlich das Negativbeispiel, was nicht sein soll, ja. Aber die klare Aufforderung und sehr poetisch ausgedrückt, könnt ihr mal drüber nachdenken, über diese Verse. Ich finde das einfach stark, was da so unverblümt über unsere Pflicht zur Berauschung gesagt wird. Ja, könnt ihr mal lesen, ja. Und das ist was Tolles, das ist von Gott. Gott hat es geschaffen und Gott sagt, das ist was Schönes. Und das ganze Hohelied auch noch. Ja, das behandeln wir jetzt nicht. Wenn ihr verheiratet seid, könnt ihr das ja mal zusammenlesen. Und, ja, ich kann nur, das möchte ich betonen, dass mich damit niemand missversteht, ja. Aber das ist nicht mein Hauptthema heute. Jetzt gucken wir uns Das ist das, was Sex innerhalb der Ehe betrifft. Das ist das, was Gott gesagt hat. Jetzt gucken wir uns an, was sagt Gott über Sex außerhalb der Ehe in seinem Wort. Wo Geschlechtsverkehr außerhalb von Gottes Ordnung, also außerhalb der Ehe stattfindet, gebraucht die Bibel zwei Worte, um das zu benennen. Es gibt nur zwei. Im Neuen Testament sind es die griechischen Worte porneia. Es klingt gleich was bei euch, was das ist. Das griechische Wort porneia und moicheia. Porneia bezeichnet ganz allgemein, das ist ein ganz allgemeines Wort, bezeichnet jeden Geschlechtsverkehr mit einem Menschen, mit dem man nicht verheiratet ist. Ganz einfache Definition, könnt ihr im griechischen Wörterbuch nachgucken. Porneia ist Geschlechtsverkehr mit einem Menschen, mit dem ich nicht verheiratet bin. Biblisches Konzept, ja. Es wird in deutschen Übersetzungen meistens mit Unzucht oder Hurerei wiedergegeben. Die englische, es gibt so eine verstärkte englische Übersetzung zu 1. Korinther 5, 9, da wird es auf den Punkt gebracht, da wird gesagt, das heißt, use sex in a wrong way, that means with a person you are not married to, also Sex in der falschen Art und Weise gebrauchen, das bedeutet mit einer Person, mit der ich nicht verheiratet bin, das bringt es genau auf den Punkt. Das bedeutet porneia oder im Deutschen eben Unzucht. Dann gibt es das zweite Wort, moicheia, das ist ein bisschen enger, das bedeutet Geschlechtsverkehr mit einem Menschen, mit dem man nicht verheiratet ist, aber in diesem Fall ist einer von beiden verheiratet. Mindestens einer, entweder beide oder einer von ihnen. Also moicheia ist auch Geschlechtsverkehr mit einem Menschen, mit dem ich nicht verheiratet bin, aber entweder ich bin verheiratet oder sie ist verheiratet mit jemand anders oder wir sind beide mit jemand anders verheiratet. Dieses Wort wird im Deutschen mit Ehebruch übersetzt. Ja? Ehebruch, es gibt nur diese beiden Worte in der Bibel. Ehebruch und Unzucht oder Hurerei. Ja, das eine ist etwas weiter gefasst und das andere ist enger gefasst. Aber beide Sachen werden in der Schrift als Verfehlung angesprochen. Ja, es ist, beschreibt umfassend das, was an Verfehlung passieren kann. Und damit das ganz deutlich wird, das ist kein Randthema in der Bibel. Das ist auch kein Randthema im Neuen Testament. Wenn ihr schaut, Unzucht kommt mehr als 43 Mal vor im Neuen Testament. 43 Mal. Entschuldigung, doch. Und Ehebruch mehr als 35 Mal. Ohne die Worte der Unzüchtige und Ehebrecher und sowas, was ich an was noch alles dazu kommt, ja. Also wir sehen alleine die Häufigkeit der Stellen. 43 plus 35 Mal. Das sind Haufen Stellen, die im Neuen Testament dieses Thema ansprechen. Das ist kein Randthema und ich bin mir sicher, dass Paulus da am Sonntag im Gottesdienst drüber gepredigt hat. Lasst uns doch mal ein paar Stellen stellvertretend dafür angucken. Also wir gucken jetzt nicht alle 43 an, sondern lasst uns mal etwas hören aus dem Munde Jesu, was er zu diesem Thema zu sagen hat. Weil ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir wissen, was sagt Gott dazu? Wie schützt er das, was er geschaffen hat? Zum Beispiel Matthäus 15, Vers 19, da heißt es, da sagt Jesus, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Und jetzt zählt er auf, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnis, also Lügen, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Oder Hebräer 13, Vers 4, Hebräer 13, Vers 4, da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Gut, das Ehebett unbefleckt bedeutet nicht, dass man nicht miteinander schlafen soll, das haben wir vorher gesehen. Ja. Unbefleckt bedeutet das, was er jetzt sagt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Das sagt der Schreiber des Hebräerbriefs nicht zu Leuten, die Jesus nicht kennen, sondern zu Leuten, die Jesus kennen. Er sagt, passt auf eure Ehe, denn Ehebrecher und Unzüchtige wird der Herr richten. Er sagt, es wird so sein. Deshalb sage ich euch das. Eine letzte Stelle noch, die, auf die gehen wir dann noch ein paar Mal ein. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagen wollt, da könnt ihr euren Finger dann drin lassen an der Stelle. 1. Korinther 6, Vers 9 heißt es. Ja, ich kürze ab. Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher und so weiter werden das Reich Gottes erben. So, jetzt haken wir das mal ab. Ich möchte einen kleinen Exkurs jetzt einschieben. Das große Thema, was ich immer wieder höre. Ja, im Prinzip richtig. Aber wir wollen ja irgendwann heiraten. Was sagt die Bibel zu vorehelichem Geschlechtsverkehr? Manche behaupten, dazu sagt die Bibel ja nichts. Das Wort kommt nicht vor. Die Bibel sagt nichts dazu. Das ist jedoch ein Fehlschluss. Wir haben gerade gesehen, es gibt zwei Worte, die Gott benutzt, um die Verfehlung anzusprechen. Und gerade das Wort Porneia, was Hurerei ist, umfasst jeden Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Ja, das ist völlig egal, ob das vorehelich, währendehelich oder nachehelich ist. Ja, ist völlig egal. Es interessiert überhaupt nicht. Es ist außerehelich. Das ist der Punkt. Ja, von Gottes Wort her gibt es nur diesen einen Punkt. Es ist außerehelich. Dazu ist noch ein anderes Problem da, zu diesem ganzen Thema vorehelich. Man versucht, eine zeitliche Komponente einzuführen, um damit Gottes Gebot zu umgehen. Ja? In dem Sinne, wenn wir später heiraten, wird damit unsere heutige Unzucht nachträglich gerechtfertigt. Tatsache ist aber, dass Gott mich heute anschaut. Ja? Und er sieht, wir sind nicht verheiratet. Und dann ist es in Gottes Augen Unzucht. Eine spätere Heirat ändert nichts an der Tatsache, dass es jetzt Unzucht ist. Ja. Außerdem habe ich noch andere Probleme damit. Keiner kann in die Zukunft schauen. Ich weiß gar nicht, ob der Geschlechtsverkehr wirklich vorehelich ist. Wenn aber nicht, was ist er dann? Und andererseits könnte man ja behaupten, könnte man dann sagen, dass im Prinzip jeder Geschlechtsverkehr mit einer anderen Frau im Prinzip möglicherweise vorehelich sein könnte. Ja? Ihr könnt ja sein, dass ich die eine heirate, aber was ist dann mit den anderen, die ich auch noch hatte? Sind das dann, was ist dann das im Nachhinein? Ja, das Ganze, wenn man das Ganze noch weiter denkt, dann hat David mit Batseba nichts anderes gehabt als vorehelichen Geschlechtsverkehr. Er hat sie nämlich hinterher geheiratet. David und Batseba, ihr kennt die Geschichte. Könnt ihr David sagen, es war ja nur vorehelicher Geschlechtsverkehr. Ja, ich habe sie ja hinterher geheiratet, nachdem ich den umgebracht habe, den Mann. Ist ein bisschen krass, ist mir schon klar. Ich will euch bloß zeigen, in welche Sackgassen man damit kommt. Ja, es ist, der Begriff vorehelicher Verkehr kommt in der Bibel nicht vor. Der muss auch nicht vorkommen, weil es gibt schon ein anderes Wort, was alles umfasst. Ja, Diebstahl ist in der Bibel auch verboten, aber da steht ja nichts über Diebstahl im Lidl. Ja? Nee. Es ist schon beschrieben, was Gott sagen will. Und wir können uns da nicht rauswinden. Gottes Wort lässt uns keinen Ausweg. Ja? Es ist schlecht und ergreifend in Gottes Konzept. Ganz einfach, ich möchte es auf eine ganz einfache Formel bringen. Ehe gleich Sex. Keine Ehe gleich kein Sex. Tja, so einfach ist das. So schwarz-weiß. Das ist Gottes Maßstab. Und ich weiß von einem christlichen Punker, sowas gab es tatsächlich mal von der Band Noise Toys, die haben also evangelisiert unter Punkern, und der hat sich hingestellt und hat geschrien, in die Menge gegrölt, wollt ihr mehr Sex? Und alle, ja, wollt ihr noch mehr Sex? Ja, wollt ihr ganz viel Sex? Ja, und er hat gesagt, in der Ehe. Da war Stille im Saal. Das dürfen wir uns nicht rauben lassen. Dieses simple Konzept von Gott ist angegriffen an allen Ecken und Enden in unserer Kultur. Es ist so einfach. Aber dieses Konzept Gottes wird ständig unterhöhlt, angegriffen, lächerlich gemacht. Es wird als gesetzlich hingestellt, es wird als lieblos hingestellt. Ihr werdet alles Mögliche finden und hören. Aber es hilft nichts. Wenn ich Jesus folgen will, bestätigt Jesus dieses Konzept. Und Paulus und alle in der Schrift bestätigen das. Ja? Man könnte fragen, ist das jetzt nicht gnadenlos? Ist Gottes Wort gnadenlos, muss ich dann fragen. Und wie kann man das schaffen? Ich weiß selber, dass es schwer ist. Heiraten ist die Antwort. Ja. Und ich glaube, wir würden auch in anderen Sachen, in anderen Dingen nicht so argumentieren. Ja. Ich komme nicht vom Stehlen los, okay, also gut, dann stiehl halt weiter, macht nichts. Würden wir auch nicht sagen. Okay, lasst uns noch ein paar Warnungen angucken. Ich will dieses Konzept noch ein bisschen, dass ihr das seht, dass es wirklich in Gottes Wort ist, so einfach, ja, dieses keine Ehe, kein Sex, Ehe, Sex, ja. 1. Korinther 6, Vers 18. Da heißt es, flieht die Unzucht, flieht vor der Porneia. Das sagt Paulus ja. Zu Christen, nicht zu Nichtchristen, er sagt zu Christen. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb seines Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Er sagt, flieht davor. Das Konzept ist keine Ehe, dann kein Sex. 1. Korinther 7, Vers 2 ist es umgekehrt. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jeder seinen eigenen Mann. Das Konzept, Ehe gleich. In der Ehe gibt es auch Sex. Ja. Oder noch eine zweite Stelle, 1. Thessalonicher 4, Vers 3 und 4, heißt es, 1. Thessalonicher 4, 3 und 4, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch, und das wird jetzt genauer ausgeführt, das ist Gottes Wille, eure Heiligung, und jetzt macht er einen Punkt besonders, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Keine Ehe, kein Sex. Und was sagt er jetzt? Aber dass jeder von euch sein eigenes Gefäß, damit ist die Frau oder der Mann gemeint, ja, auch nicht so ein tolles Wort, sicher von Paulus, ja, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Lust wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Und dass sich keiner Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in dieser Sache übervorteile, weil der Herr Rächer über dies alles ist, wie ich euch auch schon zuvor gesagt habe und ernstlich bezeugt habe. Das sagt Paulus, ich habe es euch ganz ernst eingebläut. Das war damals schon ein Thema. Ja? Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Ja, ihr seht, es ist ein ernstes, wichtiges Thema. Gottes Schutz für das, was er geschaffen und geschenkt hat. Diesen Maßstab hält die Bibel an allen Stellen hoch. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Sicht für die Schönheit von dem, was Gott geschaffen hat. Und eine Furcht davor, Gottes Gebot zu übertreten. Das ist ganz wichtig in unserer Zeit. Jetzt meine Frage, oder eine andere Frage, die oft kommt. Warum ist das ganze Thema überhaupt so wichtig? Warum müssen wir da so viel drüber reden? Ja. Der Punkt ist, wir hätten es an dieser Stelle gerne nicht so schwarz-weiß, wie es in der Bibel ist. Und deshalb redet die Bibel darüber. Ich muss euch noch zwei Stellen zeigen, damit ihr wisst, dass es so ist. Epheser 5, Vers 5 zum Beispiel. Epheser 5, Vers 5. Dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten. Sagt Paulus damals den Ephesern. Und ich denke, heute würde er das auch sagen. Er würde es in der Gemeinde sagen, wie er es in Ephesus in der Gemeinde gesagt hat. Niemand verführe euch mit leeren Worten. Und da geht es nicht darum, dass ich Menschen verurteile. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass ich Menschen richte, die Probleme haben. Es geht darum, dass Menschen, die in dieser Sünde verharren wollen und in der Gemeinde sein wollen, zu denen sagt Paulus, es ist unmöglich. Wir müssen die beiden Linien in der Bibel sehen. Die Einladung an die, die Jesus nicht kennen, muss ganz weit und groß sein. So wie der Albert das in dem neuen Gemeindebrief geschrieben hat. Ja, wir brauchen einen Platz für die Schwachen. Sie sind willkommen. Homosexuelle Ehebrecher, sie sind in der Gemeinde willkommen. Sie sind willkommen. Und wir sehen bei Jesus, er hat überhaupt keine Berührungsängste. Er geht hin, er isst mit ihnen, er nimmt sie an, so dass er genannt wurde, ha, das ist ja der, der mit den Huren und Sündern isst und sie annimmt. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ja. Die Einladung muss groß sein, weit. Gottes Herz ist für jeden und Gott sagt, komm, komm, ich nehme dich an. Meine Gnade ist da, ich stell dich wieder her. Das ist die eine Seite. Aber wenn Menschen sagen, ja, ich will dieses Geschenk annehmen, ich will Jesus annehmen und ihm folgen, dann gibt es nur einen Weg. Und der heißt Buße und Umkehr. Und das bedeutet, ich kehre um von meinem alten Leben. Und zu diesen Menschen sagt Paulus immer wieder, ihr könnt nicht so weiterleben wie vorher. Es ist unmöglich. Und da, an dieser Stelle, richtet er Gottes Maßstab auf. Die Einladung ist für jeden. Aber wenn ich sage, ich will Jesus folgen, ich nenne mich Bruder, dann ist der Maßstab Gottes hoch und nicht niedrig. Zum Beispiel sagt er das auch in Galater 6, Vers 7 und im 1. Korintherbrief und überall. Ja. Galater 6, Vers 7, da sagt er, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, wird er ernten. Oder ich lese nochmal die 1. Korinther 6 Stelle vor. Halte ich mit dem zweiten, Entschuldigung. 1. Korinther 5, Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, also das schreibt er im 1. Korintherbrief, offenbar gab es noch einen Brief davor. Ja. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, er hat es also schon mal gesagt und sagt es jetzt nochmal, nicht mit den Unzüchtigen Umgang zu haben. Huch, Moment mal, ich habe doch gerade gesagt, Jesus ist mit den Unzüchtigen umgegangen. Wird gleich jeder gesagt, was sagst du da? Er sagt, ich habe euch geschrieben, nicht mit den Unzüchtigen Umgang zu haben. Jetzt sagt er weiter, nicht, damit meine ich nicht durchaus mit den Unzüchtigen dieser Welt. Oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt rausgehen. Darum geht's Paulus überhaupt nicht. Es geht nicht um die, die Jesus nicht kennen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, der sagt, ich folge Jesus, ich gehöre Jesus, ja. Wenn jemand, der sagt, ich bin Christ, ein Unzüchtiger oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Saufbold oder ein Räuber oder ist mit solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich, die zu richten, die draußen sind? Ich richte nicht die, die draußen sind. Nein, ich bringe denen das Evangelium, dass es eine Rettung gibt. Aber richtet ihr die, die drinnen sind? Die, die draußen sind, richtet der Herr und tut den Bösen aber aus eurer Mitte hinaus. Es sind harte Worte, aber die sind nicht deswegen, um uns zu ärgern und uns zu verdammen, sondern Paulus sagt, wenn wir das tun, dann haben wir Gott mit uns. Dann kriegen wir den maximalen Segen aus Gottes Geschenk. Ja. Noch eine Sache. Die Frage, die immer wieder kommt, ist ja, warum reitest du so darauf rum? Ist Unzucht eine besonders schlimme Sünde? Da gibt's doch auch Dieberei und das kommt im selben Atemzug, ja? Das ist doch nicht besonders schlimm, oder? Ist doch genauso schlimm wie das andere. Und die Antwort darauf ist richtig. Sie ist nicht besonders schlimm. Sie ist nicht schlimmer als andere Sünden. Sie ist auch nicht schlimmer als Lügen, ja. Im Prinzip ist Unzucht auch nicht schlimmer als Lügen. Letztlich lässt sich sowieso Sünde nicht in schlimm und weniger schlimm einteilen, weil der Apostel Johannes sagt, jede Ungerechtigkeit ist Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod, ja. Wir können keine Sünde einfach nur sagen, ah ja, weil die Sünde nicht schlimm ist, kann ich die andere Sünde auch tun, ja. Aber was wir sehen müssen in Gottes Wort, Paulus unterscheidet doch sexuelle Sünden von allen anderen Sünden. Er tut es. Sie ist nicht schlimmer, aber sie ist anders. Sie ist anders. Was ist daran anders? Er sagt, jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb seines Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Ja, nicht, dass es schlimmer ist, aber ich werde in besonderer Weise in Mitleidenschaft gezogen. Mein Leib, der Tempel des Heiligen Geistes, wird in Mitleidenschaft gezogen. Weil das Problem ist, ich werde jedes Mal eins mit dieser Person und ich werde das auch nicht so ohne weiteres wieder los. Ja. Geschieht das in der Ehe, wird Gottes Geist in mir Zeugnis dazu geben, wird dazu jubeln. Geschieht es außerhalb der Ehe, wird Gottes Geist betrübt, Gott wird verunehrt. Ja. Und trotzdem kann ich diese entstandene Einheit mit dem anderen Menschen nicht loswerden. Und es gibt einfach die Erfahrung aus der Seelsorge, man muss richtig Menschen im Geist lösen von diesen ganzen unzüchtigen Beziehungen, weil du sonst nicht innerlich davon loskommst. Ich denke, manche von euch haben das vielleicht auch erfahren. Okay, ich könnte noch vieles dazu sagen. Ich möchte noch sagen, es geht nicht darum, dass es gesetzlich ist. Es geht darum, dass wir dem Heiligen Geist folgen. Wir müssen sehen, Paulus, Jesus, die ganzen Schreiber des Neuen und Alten Testaments sind an diesem Punkt ganz klar. Wenn wir Gott folgen wollen, wenn wir Gottes Geist folgen wollen, gibt's nur diesen Weg. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir so ehrlich sein und sagen, okay, das interessiert uns nicht, wir gehen unseren Weg. Ja? Aber wir können uns nicht mehr auf Gottes Wort berufen. Wir können uns auch nicht auf den Heiligen Geist berufen. Wir können uns auch nicht auf Liebe berufen. Auf irgendeine menschliche, aber nicht auf Gottes Liebe. Weil Gottes Liebe geht einher mit Wahrheit. Und die Bibel sagt an vielen Stellen, ich habe ein paar vorgelesen, irrt euch nicht. Irrt euch nicht. Und wir sollten das annehmen, dass wir sagen, okay Herr, ich habe mich vielleicht geirrt hier und da, aber ich will mich nicht irren, ich will mich mit dir eins machen. Nochmal, es geht nicht darum, dass wir andere richten. Ich habe gesagt, es geht nicht darum, die draußen zu richten, sondern wenn sich jemand Bruder nennt. Jesus und die Ehebrecherin ist das Beispiel. Eine Frau ruft, Jesus ruft sie zu sich und er vergibt ihr alles. Aber dann kommt sein Wort, geh hin und sündige nicht mehr. Wenn du mir folgen willst, sündige nicht mehr. Warum ist das so wichtig? Ich muss wieder noch eine Stelle aus der Bibel zitieren, die uns den ganzen Horizont oder noch einen weiteren Horizont zeigt, warum das so wichtig ist. Es wird am Ende der Geschichte eine große Hochzeit geben, über die in der Bibel öfter gesprochen wird. Und das ist die Hochzeit von Jesus mit seiner Gemeinde. Die Hochzeit des Lammes wird es genannt. Und Paulus macht ganz klar, dass die Ehe ein Geheimnis ist und hindeutet auf die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Und deshalb dieser starke Maßstab, den Gott da macht. Ja? Dieser starke Maßstab. Unsere Ehe soll ein Stück weit dieses Geheimnis andeuten und widerspiegeln. Christus und die Gemeinde. Epheser 5, Vers 32. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Die Hochzeit des Lammes. Und Gott sucht schon heute ein reines und heiliges, radikales Volk, dass diese Braut für seinen Sohn ist. Ja, und seinen Charakter widerspiegelt in dieser Welt voller Kompromisse heute. Und das wird noch schlimmer werden, ja, mit Sicherheit. Und wir müssen eine Entscheidung treffen, zu sagen, nee Herr, wir wollen dabei sein, wir wollen dich widerspiegeln. Wir wollen bei der Hochzeit des Lammes dabei sein und du sollst an uns schon einen Teil davon sehen. Ein Teil davon soll schon jetzt zu sehen sein. Und wir werden daraus auch alle Freude für uns ernten, die Gott vorgesehen hat. Also ich kann sagen, nach fast 16 Jahren Ehe, es wird immer besser. Ja, also ich gehe jetzt da am besten nicht ins Detail, das ist vielleicht eine Frage für ein Seminar, aber es ist so, ich kann das wirklich sagen, es wird immer besser. Also der Rausch nimmt zu. Und das ist das, was Gott für uns hat eigentlich und sagt, nehmt das. Ich möchte zum Schluss die Möglichkeit geben, dass wir Gott eine Antwort geben darauf. Ich glaube, wir müssen sagen, okay Gott, hier habe ich mich vielleicht geirrt, aber ich stelle mich deinem Maßstab. Ich mache den nicht niedrig, sondern ich halte ihn hoch. Und wo wir Verantwortung haben, Menschen werden uns nicht mögen. Manche werden uns nicht mögen, wenn wir das tun. Ich weiß, manche Leute mögen mich überhaupt nicht für das, was ich sage. Ja? Ich habe schon öfter das auch durchsetzen müssen und ich war immer der Böse. Ich war immer der Lieblose. Ich war immer der Böse. Aber ich weiß trotzdem, es ist letztendlich zum Segen für Menschen. Und das ist das eine, dass wir Gott sagen, ja, ich ordne mich deinem Wort unter und ich halte diesen Maßstab hoch. Gib mir Weisheit dazu, das zu machen, in Wahrheit und Liebe. Und das andere ist, was ich auch nochmal sagen möchte, wenn jemand gefallen ist, auch als Christ gefallen ist, es gibt für dich alle Hilfe der Welt, hier in dieser Gemeinde, wenn du das brauchst. Es ist nicht der Ort, wo wir sagen, du bist gefallen, deshalb gibt es keine Chance. Nein, wer gefallen ist, kriegt Hilfe. Und wenn du immer wieder fällst, kriegst du immer wieder Hilfe. Das ist nicht das Thema. Und wenn heute Leute da sind und sagen, ich bin gefallen, ich habe Probleme, dann tritt ins Licht und schnapp dir einen Bruder oder eine Schwester und sag, ich brauche Hilfe. Ich sehe Gottes Maßstab und ich pack's nicht. Bitte bete mit mir, hilf mir. Und wir werden das tun. Ich habe da mit dem Reinhard drüber gesprochen, wir werden das tun. Ihr sollt Hilfe kriegen, kommt ins Licht und es soll so sein. Das Problem entsteht dann, wenn ich Folgendes tue. Wenn ich sage, ich bin Christ, aber das alles interessiert mich nicht. Ich habe mein eigenes Konzept und ich gehe auf meinem gottlosen Weg weiter. Bewusst. Da sagt Paulus, solche Leute haben in der Gemeinde nichts zu suchen. Ich sage es so hart, ja. Leute, die sagen, ich gehe meinen gottlosen Weg weiter, für die ist die Gnade nicht da. Aber Leute, die sagen, ich bin verzweifelt, ich falle, ich weiß nicht wie, für die ist immer wieder Gnade. Der Gerechte fällt 7-mal und steht immer wieder auf. Aber ich muss zugeben, dass ich gefallen bin. Das ist die Sache. Und deshalb ist Gnade da heute Morgen, für jeden, der das braucht. Es ist Gnade da. Für jeden, der kämpft vielleicht mit auf anderen Gebieten in diesem ganzen Thema, ja, Selbstbefriedigung oder Pornografie, was weiß ich, was es alles gibt. Gott sagt, ich sehe dich und ich helfe dir, so wie die eine Prophetie war auch. Beides brauchen wir. Okay, ich möchte beten zum Schluss. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken, dass du dir nicht zu schade warst, zu uns zu kommen, da wo wir sind, und uns abzuholen in unseren Sünden, Jesus. Du hast Gemeinschaft mit uns und du willst, dass wir auch Gemeinschaft haben mit Menschen, die dich nicht kennen und die in Sünde sind, dass wir keine Angst haben davor. Aber die andere Seite ist, Vater, dass du deine Maßstäbe nicht runtergeschraubt hast. Wer den Namen des Herrn nennt, der stehe ab von Sünde, sagst du. Und wir wollen deinen Maßstab hochhalten, weil er zu dir gehört, weil du heilig bist, wie wir gesungen haben. Und wir wollen uns dem unterordnen und dir gehorchen durch deinen Heiligen Geist. Und Vater, wo wir uns geirrt haben, weil wir es wollten oder einfach weil wir es nicht besser wussten, vergib uns. Aber wir wollen uns deinem Wort unterordnen. Wir entscheiden uns dazu, egal was es kostet, auch wenn Menschen uns verachten. Gib uns Weisheit, die Wahrheit in Liebe zu sagen, aber gib uns die Weisheit, die Wahrheit zu sagen. Und ich bitte darum, dass du deine Braut ohne Flecken und Runzel aufrichtest, die für dich steht, Jesus. Und Vater, ich möchte auch bitten, wenn Menschen da sind, die gebrochen sind in ihrem Herzen, weil sie kämpfen an diesem Punkt. Du bist nicht derjenige, der sie rausschickt, wenn sie zu dir kommen. Auch wenn sie in der Gemeinde sind. Und Vater, ich bete darum, dass du heute Morgen deine Gnade ausstreckst für jeden, der in Sünde gefallen ist. Du rufst und du sagst, ja, komm zu mir, ich habe eine neue Chance für dich. Du musst da nicht drin bleiben, ich kann dich freisetzen. Auch wenn du es schon 1000-mal versucht hast, ich kann dich freisetzen. Der Herr sagt, komm zu mir, gib nicht auf. Gib nicht auf.